Hi, gleich geht's los mit unserem ersten Podcast. Wie alle zurzeit machen wir das über Remote. Leider war die Internetverbindung nicht immer die beste. Seht uns deshalb die zeitweise eingeschränkte Tonqualität nach.
3, 2, 1, 0.
Hallo und herzlich willkommen zum New Social Economy Podcast. Mein Name ist Walter.
Und hier ist Vicky und wir haben heute Dirk Sander zu Gast. Hallo Dirk.
Ja, hallo Vicky, hallo Walter. Schön, dass ich dabei sein darf.
Dirk ist Ex-Banker, Sozialunternehmer und Gründer von Antropia, einem Inkubator für junge Sozialunternehmerinnen.
Ja Dirk, woran arbeitest du gerade?
Ja, wie Walter schon sagte, ich begleite angehende Gründerinnen und Gründer dabei, mit ihren Unternehmen die Gesellschaft und die Umwelt etwas besser zu machen. Ich bin sozusagen Zukunftsgestalter, indem ich Zukunftsmacherinnen begleite.
Wie genau sieht das aus? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Nun, wir kennen das ja im klassischen Gründungsgeschehen. Die ein Unternehmen gründen, haben oft tolle Ideen, viel Kompetenzen, Erfahrungen, auch ein gutes Netzwerk. Aber ein Unternehmen zu gründen, das ist nochmal eine Herausforderung. Und ein Unternehmen zu gründen, das nicht direkt auf Profit und Gewinnerzielung aus ist, sondern eben darauf zielt, ökologische, soziale Innovationen in die Welt zu bringen, die zu begleiten, ist nochmal schwieriger. Und dazu braucht es eine intensive Betreuung, gerade am Anfang. Und so haben wir einen Inkubator gegründet in Duisburg-Ruhrort, um solche Gründerinnen zu begleiten. Und in dem Inkubator qualifizieren wir die angehenden Unternehmerinnen.
Also ich bin jetzt eine junge Gründerin und habe eine gute Idee und komme zu euch. Wie genau sieht die Hilfe dann aus, die ich bei euch bekomme? Und was bekommt ihr eigentlich zurück dafür?
Was ich zurückbekomme, gleich mal vorweg, es ist eine fantastische Arbeit, mit Menschen und übrigens nicht nur jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die die Zukunft aktiv gestalten wollen. Also das ist schon unglaublich viel Mehrwert. Wir hören uns an, worum es geht. Wir prüfen vor allem die Motivation, auch den Purpose, den die Beteiligten mitbringen. Also meinen die das wirklich ernst? Bringen sie genügend Power mit und Durchhaltevermögen, um diesen schweren Weg zu gehen? Also ganz stark interessieren wir uns für die Gründerpersönlichkeit, auch für die wirtschaftlichen Voraussetzungen, in denen die jungen Gründerinnen und Gründer sind. Natürlich die Idee. Ist die Idee innovativ genug, dass wir unterstützen können? Das liegt einfach daran, dass wir auch nur knappe Ressourcen haben. Wir können nicht jeden fördern, aber wir fördern innovative Produkte, Dienstleistungen. Ja, und dann werden wir mit denen konkret daran arbeiten, wie man aus so einer Idee ein marktgängiges Produkt und eine marktfähige Dienstleistung machen könnte. Das ist über einen ziemlich langen Zeitraum. Die Begleitung läuft über einen ziemlich langen Zeitraum in unterschiedlichen Phasen und richtet sich auch insbesondere an dem Tempo, das der Gründer oder die Gründerin vorgibt.
Mhm. Jetzt sind wir mitten in der Corona-Krise. Ich frage mich, was heißt eigentlich dann innovative Sozialarbeit? Also wir merken jetzt, wie wichtig es ist, wie systemrelevant Pflegeberufe sind, Ärzteberufe sind, ja, ganz viele soziale Berufe jetzt eine große Rolle spielen. Wie darf ich mir denn soziale Innovation vorstellen im sozialen Bereich? Was konkret sind das für Punkte, die ihr dort macht?
Ja, vielleicht das Beispiel Pflege und vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel bezogen auf die Corona-Krise. Wir haben einen Gründer bei uns, der bereits schon in München einen Prototypen entwickelt hat für sein Programm. Es richtet sich an Menschen, die Pflege brauchen, die hilfsbedürftig sind, die ihre Alltagsgeschäfte aber nicht mehr alleine bewältigen können. Und so brauchen sie Unterstützung nicht unbedingt von professionellen Pflegekräften, sondern auch von Laien oder Ehrenamtlern, Freiwilligen, die Einkäufe machen, die vielleicht die Gartenarbeit machen, die auch einfach nur mal da sind und betreuen. Mhm. Und in der jetzigen Situation können die Pflegekräfte, weil sie überfordert sind, auch in der mobilen Pflege, sowas gar nicht mehr leisten. Die müssen sich also auf das Hauptgeschäft konzentrieren, die reine Pflege. Und jetzt brauchst du umso mehr diese Freiwilligen. Aber wie kommst du schnell an diese Freiwilligen da dran? An die, Menschen, die jetzt bereit sind zu helfen, und wie gelingt das Matching?
Ja.
Da hat eben dieser Gründer jetzt in der Corona-Krise sein Programm etwas umgestrickt, ein Helferportal gegründet, eine Matching-Plattform, wo Freiwillige und Hilfsbedürftige ganz schnell zusammenfinden können und das unter professioneller Begleitung, sodass die Freiwilligen auch ein wenig qualifiziert werden und mit Unterstützung der Kommunen oder der Wohlfahrtsverbände. Mhm. Das startet, glaube ich, sogar gerade heute offiziell.
Toll.
So. Und das ist erstmal eine konkrete Lösung. Dieses ist eine Lösung in der Krise, das ist nicht profitorientiert. Ne? Da kann er jetzt sicherlich seine wirtschaftliche Entwicklung nicht von abhängig machen. Aber er kann natürlich auch zeigen, wie sein Programm grundsätzlich funktioniert. Und wenn die Krise mal vorbei ist, dann hat er mit Sicherheit ein Proof of Concept geliefert. Und dann kann das auch regulär in die Pflege eingebaut werden. Und dann zahlen dann auch dann unterschiedliche Zahlungsströme möglich über Kassen, über die Pflegesätze und so.
Ist ein interessanter Punkt, was du da ansprichst, die Profitabilität. Und die ist ja, die spielt ja bei Sozialunternehmertum eine ganz besondere Rolle. Und zu Beginn eines Startups, so wie ich das gelernt habe, ist ja erstmal auch sehr wichtig, Traction aufzuweisen. Und dann diesen, ich kann mir vorstellen, dass das ein Social Business noch einigermaßen gut hinbekommt, weil die meistens ja auch sehr begeisternde Ideen mitbringen. Aber dieser Sprung zur Profitabilität, also A, müssen die das überhaupt schaffen? Du sprachst jetzt auch andere Income Streams an, oder ist das vielleicht gar nicht unbedingt die Absicht? Und wie gehen Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer bei euch damit um?
Wie das Wort Unternehmer schon sagt, ist es schon grundsätzlich die Absicht, auch am Ende profitabel zu sein, in dem Sinne, dass die Kosten gedeckt sind, ein ordentliches Gehalt gezahlt werden kann und mögliche Überschüsse reinvestiert werden, damit die Lösung nicht nur für wenige zugänglich wird, sondern für viele, also das Thema Skalierung. Also ist die Profitabilität von Anfang an eigentlich in unserem Sinne, auch im Sinne der Gründerin. Aber du sagst das schon richtig, Vicky. Nicht jedes der angehenden Startups wird am Ende ein profitables Geschäftsmodell aufbauen können, das durch eigene Einkommensströme getragen wird. Wir haben bei uns auch Unternehmen, die am Ende eine gemeinnützige Rechtsform haben beispielsweise und mit öffentlichen Fördergeldern oder Stiftungsgeldern ihr Projekt umsetzen. Möglicherweise auch nicht unbedingt ein Unternehmen gebaut für ein ganzes Leben, sondern für ein konkretes Problem, das zu lösen ist. Und nach 3 Jahren, wenn es möglicherweise gelöst ist oder andere Projekte, Initiativen entstanden sind, die das Problem anders, möglicherweise profitabler lösen können, dann muss der Gründer das ja nicht weitermachen, dann kann er sich auch neuen Dingen zuwenden und ein neues Projekt angehen. Hat aber eine hohe Lernkurve, weiß, wie man sowas macht und kommt künftig schneller an Geld und solche Dinge. Also wir haben beide Ausrichtungen. Wir wollen aber verstärkt hier in Duisburg vor allem Sozialunternehmen, also ihr Schwerpunkt liegt schon auf Unternehmen, fördern. Und da gibt es viele Ansätze im Greentech-Bereich, im Healthcare-Bereich, was ja jetzt schon für viele nachvollziehbar ist, dass man damit auch Geld verdienen kann. Es sind Produkte, die auf den Markt kommen, nicht immer leicht, sie auf den Markt zu bringen und Abnehmer zu finden. Aber wenn sie da sind, dann finden sie nun mal, dann haben sie Abnehmer und dann gibt es auch Geld dafür.
Was würdest du sagen, wie gehen Sozialunternehmer vor im Vergleich zu Nicht-Sozialunternehmern vor dem Hintergrund, was du eben beschrieben hast?
Wir befinden uns, wir haben jetzt 2020, ich bin ja seit 11 Jahren, fast 12 Jahren bin ich jetzt im Sektor unterwegs. Wir befinden uns an einem Punkt, wo der Typus Sozialunternehmer selbst sich etwas wandelt. Die ersten Sozialunternehmerinnen waren rein purpose-driven. Sie kamen auch aus der Zivilgesellschaft. Es waren vielleicht oft auch die sich so engagiert haben oder in ihren Bereichen, wenn sie jetzt in der Wohlfahrt gearbeitet haben, im Krankenhaus oder wo auch immer, gesehen haben, dass man das Problem vielleicht noch anders lösen könnte. Heute schauen auch klassische Startups darauf, ne, dass sie mit ihren Lösungen einen Beitrag leisten im Bereich Nachhaltigkeit beispielsweise, ne, energieeffiziente Produkte zu entwickeln, weil der Markt da ist. Ja, wir haben ja Green New Deal, auch mit dem Erstarken des Umweltbewusstseins jetzt, mit Blick auf den Klimawandel, ganz, ganz hohe Anforderungen an die Unternehmen, auch nachhaltig zu wirtschaften. Es werden immer mehr solche Produkte nachgefragt, also es sind oft technologische Innovationen, die aber am Ende eine gesellschaftliche oder soziale Innovation zeigen, wenn man sie einsetzt. Also im Green-Tech-Bereich oder Healthcare-Bereich ist das ganz offensichtlich. Und die, das sind jetzt, das sind die gleichen Startups oder so, die einfach ein Unternehmen gründen wollen. Die sehen, da ist jetzt der Markt. Es ist vielleicht nicht der Purpose hundertprozentig der Treiber, aber sie können mit ihren Innovationen, mit ihren Kompetenzen einfach was bewirken. Ich glaube, das treibt sie an. Und die kommen jetzt zusammen und die finden wir beide bei uns im Inkubator in Duisburg.
Du hast gerade gesagt, Dirk, du bist jetzt seit 11 oder 12 Jahren in diesem Sektor unterwegs und bist aber von Haus aus eigentlich Banker. Ich kenne dich als wirklich super engagierten Sozialunternehmer. Und wie wird man vom Banker zum Sozialunternehmer?
Ja, wenn ich jetzt nur Banker gewesen wäre in meinem Leben bis dato, dann wäre die Frage mit Sicherheit berechtigt. Aber es gab ja auch vor dem Banker auch einen Dirk Sander. Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich ganz anders verortet. Ich habe Philosophie studiert, Politik studiert und Wirtschaftsethik. So, und das habe ich mitgenommen in mein Bankerleben. Und das hat sich sozusagen am Ende meiner Bankerkarriere, hat sich das wieder Bahn gebrochen. Also das kannst du auf die Zeit nicht ganz unterdrücken. Das war die ganze Zeit virulent. Es gab verschiedene Ausstiegsszenarien auch schon immer wieder zwischendurch, wo ich wieder anknüpfen wollte. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen. Und also ich habe eher angeknüpft vielleicht an der Zeit bis zu meinem 30. Lebensjahr. Allerdings habe ich ganz, ganz viel Kompetenzen entwickeln können, Erfahrungen und Netzwerke aufbauen können. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich nochmal zu verändern.
Ich könnte mir vorstellen, dass das viele, viele Zuhörer interessiert. Wie ist dieser Prozess gelaufen? Gab es so eine Art Erweckungserlebnis, jetzt muss ich raus aus der Bank und was Gutes für die Gesellschaft tun? Und was waren deine ersten Schritte? Wie hast du es geschafft, dir dieses Netzwerk aufzubauen? Wie hast du es geschafft, tatsächlich auch diese ganzen Kenntnisse anzueignen, die notwendig sind, um in diesem Sektor arbeiten zu können?
Ja, in den Nullerjahren hier, 2000 etwa. Bis dahin war es eigentlich eine allglatte Bankkarriere. Du hast dich immer weiterentwickelt, du konntest selbstwirksam arbeiten und hast nicht mehr viel nachgedacht. Also mein philosophisches Bewusstsein schlief, ja, war ein Schläfer zu dieser Zeit. Aber dann kam ich in die Routine, die Weiterentwicklung war nicht mehr so dolle für mich. Und ich bin zu dieser Zeit 2000 bis 2004, 2005 viel in Afrika gewesen. Und eigentlich der Tiere wegen, aber was ich da erleben musste, war die Armut der Menschen, die nicht unbedingt selbstverschuldet war, sondern weil sie durch das Wirtschaftssystem in diesen Ländern wenig Möglichkeiten hatten, sich zu entwickeln. Und das waren so die Gedanken, die mich dann umgetrieben haben. Und dann kam so ein, vielleicht ein Erweckungserlebnis, so ein äußeres Ereignis mit dem Friedensnobelpreis an Mohamed Yunus, dem Gründer einer Kleinkreditbank in Bangladesch. Vor über 30 Jahren hat er erstmals als Bank Kredite an die Armen gegeben, wozu überhaupt keine andere klassische Bank jemals bereit war zu diesem Zeitpunkt. Die Unbankables, die nicht kreditwürdigen, denen gibt er Kredit, denen vertraut er und denen traut er was zu und er ist damit erfolgreich gewesen. So erfolgreich, ich glaube, dass er in der Spitze zu der Zeit, als ich das Thema wahrgenommen hatte, ein Portfolio aufgebaut hat von 11 Milliarden US-Dollar, die er in Bangladesch an die Ärmsten der Armen ausgereicht hatte und eine Rückzahlungsquote von annähernd 99% erzielt. Und das hat natürlich später dann alle anderen überzeugt und danach ist die Mikrokreditbewegung weltweit entstanden. So, und als ich das miterlebt hatte, da war ich natürlich hungrig. Ja, und 2008, zwei Jahre später, hatte ich die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. und bin einer Einladung von ihm gefolgt und als Kreditberater nach Bangladesch gegangen.
Und da hast du das dann selbst gemacht und hast diese Kredite vergeben?
Ja, dort habe ich erstmal gelernt, wie man das macht. Ich konnte mehr lernen noch als Kredit, sondern erstmals bin ich ja auch mit dem Phänomen Social Business bekannt geworden durch Mohamed Yunus. Er ist ja nicht nur der Gründer der Grameen Bank, also der Mikrokreditbank, sondern auch der Initiator der weltweiten Social Business Bewegung. Er hat mehrere Unternehmen, Social Businesses in Bangladesch gebaut. Und das habe ich alles erstmal kennenlernen können und gesehen, wie das ineinander greift und dass das funktioniert. Das habe ich dann am Ende tatsächlich umgesetzt bei der Gründung meiner eigenen kleinen Mikrokredit-NGO in Dar es Salaam in Tansania.
Also da drängt sich natürlich direkt dieser Punkt auf, da schließt sich ein Kreis bei dir. Da ist deine Erfahrung im Banking mit deinen Gedanken, die du dir gemacht hast, wie kann die Welt verändern werden? Das hört sich richtig rund, richtig schlüssig an, was du da erzählst. Glaubst du, dass es soziale Banken geben kann in der globalen Wirtschaft? Ist es möglich, tatsächlich, dass auch diejenigen auf der dunklen Seite der Macht bisher, typischerweise eben die globalen Banken, dass die auch zu Sozialunternehmen sich entwickeln? Gerade vor dem Hintergrund, was du gerade geschildert hast, dass junge Leute immer stärker auch bei Gründungen normaler Unternehmen darauf achten, dass da soziale Aspekte eingehalten werden.
Ich glaube nicht nur, dass es möglich ist, ich glaube, das ist nötig. Die Banken selbst derzeit sind ja eminent unter Druck. Die Geschäftsmodelle brechen weg in der Niedrigzinsphase oder Nullerzinsphase. Das Vertrauen in der Bevölkerung ist verloren. Ja. Der Rechtfertigungsdruck ist enorm mittlerweile bei den Banken. Und sie suchen, und der Angriff der jungen Fintech-Unternehmen setzt ihnen erheblich zu. Andere Organisationen, Unternehmen werden quasi Banken. Also das gesamte Geschäftsmodell ist bedroht. Sie brauchen also neue Geschäftsmodelle. Und es gab einen sehr, sehr klugen Wirtschaftswissenschaftler, Prahalat, der ist mittlerweile leider verstorben, aber zu seiner Zeit, glaube ich, der führende Wirtschaftswissenschaftler aus Indien oder Pakistan. Der hat mal ausgerechnet, wie hoch das Volumen ist, das Marktvolumen ist in den Ländern des globalen Südens. Das, wo wir alle glauben, weil die so geringe Einkünfte haben, ist es nicht interessant. Weil die Infrastruktur so schlecht ist, ist es nicht interessant. Aber genau, es sind Milliarden Menschen, die geringe Einkünfte haben. Und eine marode Infrastruktur, die zu verbessern, das sind ja enorme Potenziale. Und wenn man dort als Unternehmen aus dem globalen Norden dorthin geht und Geschäft macht, dann hilft man den Menschen vor Ort und selbst hat man tatsächlich ein normales Geschäft. Und das muss auch entsprechend finanziert werden. Und einige Banken sind ja auch schon klug genug, das zu sehen. Wie zum Beispiel, das soll man nicht glauben, die UniCredit Bank, ne, aus Italien, die eine Impact Bank mittlerweile in Italien gegründet hat, so nebenbei. Oder die erste Bank in Österreich, die auch ganz stark nachhaltig orientiert sind. Aber auch hier in Deutschland haben wir eine, neben der GLS Bank, die ja bekannt ist, oder der Triodos Bank, die auch sozialökologisch investiert und Kredite begibt, haben wir aber auch im klassischen Sektor bei den Volksbanken eine Sparda Bank aus München, die stark werteorientiert unterwegs ist. Weil klassische Banken geben dir den Regenschirm immer dann, wenn die Sonne scheint, also wenn es dir schon gut geht. Und sie müssen einfach ihr Geschäftsmodell dahingehend ändern, dass sie die Regenschirme dann geben, wenn es regnet. Also da, wo es regnet. Den Menschen, die das Geld wirklich brauchen.
Ich fand das sehr interessant. Ich stellte mir jetzt die ganze Zeit vor, an der Stelle, an der du deinen Werdegang beschrieben hast und gesagt hast, man kann es nicht die ganze Zeit unterdrücken, dass man eigentlich aus der Philosophie kommt, der Gesellschaft helfen möchte und so weiter. Nun stelle ich mir vor, unter den Bankern, die du kennengelernt hast im Laufe deiner Karriere, waren vielleicht auch eben jene, die genauso purpose-driven waren wie du. vielleicht auch nicht. Das ist auf jeden Fall Teil der Frage. Aber das stelle ich mir vor, kommt denjenigen, die es sind, auch jetzt entgegen, dass die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und der Druck auf die Banken denen ermöglicht, vielleicht auch sich menschlicher zu verhalten. Was meinst du?
Also ich war ja nun wirklich nicht der Einzige. Und es gibt, glaube ich, viele Beispiele von Ex-Bankern, die jetzt eher sozial oder ökologisch orientiert unterwegs sind. Das System hat sie eigentlich im Griff gehabt damals. Und die Banken haben zu Recht einen schlechten Ruf, aber das ist systemisch. Fisch stinkt vom Kopf her, ne? Wenn man so sagt. Und das war eben in den klassischen, vor allem im Investmentbereich, Boni getrieben. Es ging nur noch darum, mehr zu machen, Shareholder getrieben. Und das System hat die Menschen im Grunde genommen verdreht. Aber wenn du eine Möglichkeit hattest, und die habe ich ja auch gesehen, wenn innerhalb der Banken aufgerufen wurde, Freiwilligendienste und so weiter, haben sich sehr, sehr viele gemeldet. Zum Beispiel in die Schulen zu gehen und den Umgang mit Geld zu lernen und solche Dinge, Freiwilligentage, und die waren immer gut besucht. Und ich glaube, mit dem Druck und dem schlechten Image, das die Banken jetzt haben, und sind ja einige auch freigesetzt worden infolge der Finanzkrise, sind die Menschen, die da die zweite Chance jetzt noch bekommen haben, sind viele von ihnen jetzt sozial unterwegs. Ich glaube sogar, dass das eine unglaubliche Vision sein könnte für die Banken. Man muss sie ja nicht, ich meine, irgendwie wird es wahrscheinlich immer Banken geben, ne? Also man kann sie ja nicht alle, die können ja nicht alle das System wechseln, ne? Und wenn man das Geschäftsmodell mehr in Richtung dreht, wo, wie Yunus ja schon demonstriert hat, oder andere Banken, es geht ja nicht nur um Kredit, ne? Es geht auch um Versicherungen, alle möglichen Produkte, dann wird das für diese Menschen, die werden mit Sicherheit nicht nur Business as usual machen, sondern sich entsprechend anstrengen, ja. Und dann geht es auch nicht nur um monetären Benefit, also um Boni oder so, sondern wenn ich mich in dem Sinne begreife als ein positiver Teil der Gesellschaft und Anerkennung bekomme. Es geht auch viel um Anerkennung. Und ich glaube, damit könnte das ganze System auch wieder ins Positive gewendet werden.
Wobei ja gerade dann auch schön ist, die Rückzahlungsquote von 99% von Muhammad Yunus, von der du gerade erzählt hast. Eine kurze Frage zu dieser Persönlichkeit. Wie hast du ihn denn erlebt? Wie ist er dir vorgekommen?
Ja, es ist schon, also er ist ja eigentlich von Hause auch aus Wirtschaftswissenschaftler und Professor, und jahrelang war er in der Universität unterwegs. Aber ich habe ihn erlebt als jemand, der für die Sache auch knallhart sich einsetzt. Also genau weiß, was er tut, ja, und sich nicht instrumentalisieren lässt. Also er ist schon ein professioneller Unternehmer seiner Sache, aber im Herzen auch eben sehr stringent bei seiner Sache. Der lässt auch jetzt nicht nach. Ich glaube, der ist jetzt auch deutlich über 80 Jahre, und er kämpft einfach für das Gerechte.
Ich möchte nochmal auf die jungen Gründer, zumindest was das Gründungsdatum betrifft, zurückkommen, die sich bei euch bewerben, bei euch pitchen, wie man so sagt, also in Wettbewerb gehen um die Stipendien, die ihr auch vergebt, um die Unterstützung. Du hast ja auch einiges mit normalen Startups gemacht und kennst auch vielleicht die Szene ganz gut. Wodurch unterscheiden sich die Menschen? Hast du das Gefühl, dass in der Herangehensweise, in den Prinzipien, auch wie dann diese Gründer ihre Teams führen, dass es da Unterschiede gibt? Und wenn ja, welche?
Naja, also, aber ich kenne Gründer und Gründerinnen und ich kenne eben unsere. Und was ich bei den angehenden Sozialunternehmerinnen sehe, das bleibt auch bei denen, die jetzt, sagen wir mal, eher die Marktchancen ergreifen. Also ich habe gesagt, es gibt so zwei unterschiedliche Typen. Aber alle sind mit einer bestimmten, im Umgang mit einer bestimmten Achtsamkeit gegenüber den anderen ausgestattet. Also sie hören zu, sie nehmen wahr, sie sind eher Lernende.
Das ist interessant.
Ja, das ist natürlich ein total toller Nährboden auch. Das bedeutet, sie sind auch bereit, von anderen zu lernen, die, also von in der Community. nicht nur von uns oder durch unsere Berater, sondern untereinander. Und wir haben auch viele selbstorganisierte Lernprozesse, die wir anschieben. Und das klappt hervorragend. Also es gibt jetzt gerade in der Krise, wo wir haben normalerweise ein Startup-Programm, wo wir uns alle 2 Wochen physisch treffen in Duisburg. Jetzt in der Krise treffen wir uns jede Woche. Wie machen wir das? Natürlich online, klar, so wie wir jetzt über Zoom und solche Dinge. Aber die 2. Woche wird reingefüllt durch unsere Startups, weil der Hunger jetzt riesig ist, natürlich ein bisschen mehr Zeit auch, ne? Aber der Hunger riesig ist, voneinander zu lernen.
Ja, das ist, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Und du glaubst, dass dieses, dass diese Achtsamkeit und diese Bereitschaft zu lernen und natürlich als Voraussetzung dafür zuzuhören, dass das auch einen gewissen Unterschied macht zu klassischen Startups?
Meine Hypothese wäre, dass es eben bei Exit-getriebenen, Profit-getriebenen Startups eher um Tempo geht, ja? Schnell auf den Markt zu kommen, der Erste zu sein und mehr wettbewerbsorientiert. Ich sagte ja, hier sind sie eher kollaborativ unterwegs, lernen voneinander, während ich, Hypothese, klassische Startups, so es sie heute noch so gibt, aber es wird wahrscheinlich noch welche geben, eher wettbewerbsorientiert sind und Tempo machen, um auf dem Markt auch das schnelle Geld zu machen.
Jetzt ist es ja so, dass das, ich das von Konzernen erlebe, dass die ihre Produktmanager und ihre Innovationsmanager und so weiter, die schicken sie irgendwie nach Berlin und nach München und nach Hamburg, damit die da in Startups, in irgendwelchen Labs arbeiten und ein bisschen was von diesem Geist dieser Startups mitkriegen. Kannst du dir vorstellen, dass diese Unternehmen ihre Manager auch in Sozialunternehmen, in solche Labore, wie ihr sie habt, schicken, damit sie auch nicht nur das Innovationsmanagement lernen, sondern auch, wie Innovationen sozial genützt werden?
Ja, das auch unabhängig von uns, das gibt es ja auch schon. Es gibt Initiativen wie Common Purpose, die junge Nachwuchsführungskräfte mit sozialen Organisationen zusammenführt, um empathische Führungskunst zu lernen. Manager ohne Grenzen, da gehen Manager nach Afrika beispielsweise oder in anderen Ländern des globalen Südens und bauen da Projekte auf. Also da geht die Managementkompetenz für die Entwicklungshilfe rein. Sie lernen eine unheimliche Menge, nämlich unter restriktiven Bedingungen, ne? Mit Beschränkungen, die sie zu Hause so nicht haben, ne? Ergebnisse zu liefern. Und das passiert auch hier in der Impact Factory in Duisburg. Wir sind auf dem Campus der Firma Haniel in Duisburg. Und Haniel ist ein Family Equity Unternehmen. Und die Manager von Haniel sind beispielsweise Mentoren unserer Teams, leisten auch Fachberatung und so weiter. Wir treffen einander. Und der Austausch ist auf beiden Seiten gewünscht und bringt natürlich auch beide weiter. Und jetzt sind wir sogar mit Haniel dabei zu überlegen, wie können wir das, was partiell durch das Matching einzelner Startups mit Mentoren passiert, wie können wir das sogar systematisieren? Vor allen Dingen das Community Management ist auch interessant, das wir machen. Eben die Art, wie wir kollaborativ Probleme lösen, ist ja bei den Unternehmen nicht unbedingt so ausgeprägt. Davon zu lernen, das ist, glaube ich, auch hochinteressant für klassische Unternehmen. Immerhin ein Family Equity Unternehmen. Also ja, das ist das Beispiel, das wir hier in Duisburg auch erleben am Standort.
Das hört sich so ein bisschen an, als ob ihr da einen Pakt mit dem Teufel eingeht.
Also wenn man nochmal auf Yunus schaut, er hat, das war 2008 und 2009, glaube ich, mit Danone ein Social Joint Venture gemacht, wo Danone einen Joghurt entwickelt hat, der angereichert wurde mit Vitaminen und Proteinen, der so war, dass man ihn auch in so Ländern wie Bangladesch transportieren konnte. Und daraus haben die ein Social Business gemacht. Der Joghurt musste ja verkauft werden, der Vertrieb musste gewährleistet werden und so weiter. Und dann entstanden da neue kleine Unternehmungen. Da hat man den Yunus dann gefragt, lässt er sich hier nicht von Danone vor den Karren spannen?
Ja.
Klar, Danone das marketingtechnisch ausgeschlachtet. Ne? Also die haben eine eigene Sustainability-Seite und das Projekt war natürlich ganz prominent, weil es war ja immerhin auch der Nobelpreisträger, mit dem die da ein Projekt zusammen hatten. Nichtsdestotrotz sind zwei Dinge passiert. Tatsächlich hat natürlich Danone reingebuttert, denn es war ja kein Geschäftsmodell. Und Yunus hat tatsächlich die Bevölkerung mit diesen Nährstoffen, diesen zusätzlichen Nährstoffen bedienen können. Das heißt, er hat erstmal einen Vorteil davon gehabt. Das Zweite ist, mit dem Emanuel Faber, der seinerzeit das Projekt von Danone geleitet hatte, er war damals der Nachhaltigkeitsbeauftragte von Danone, ist derselbe Manuel Faber heute der CEO von Danone. Und was macht er? Der macht aus Danone, ist natürlich nicht leicht, das Ganze, aber er macht aus Danone ein Unternehmen, das nachhaltige und gesunde Produkte entwickelt. Er dreht gerade das Geschäftsmodell und er ist sogar in der Food-Branche einer der innovativen Köpfe und Führungspersönlichkeiten, ein Mahner, auch für die anderen, Nestles und was weiß ich, Groß-Food-Konzerne, ein Mahner dafür, dass die Food-Branche ihre Geschäftsmodelle drehen müssen, die Bio-Branche und andere kleine, ne, neue Food-Trends bedrohen ja die ganze Food-Branche. So, was ich damit sagen will, was hat denn Yunus erreicht am Ende? Er hat einen persönlichen Vorteil gehabt, beziehungsweise einen Vorteil für seine Projekte und er hat im Grunde genommen Einfluss auf diesen gigantischen Konzern gehabt. Ne? In der Person jetzt von Manuel Faber und seinem Team. Und das machen wir auch. Wir werden von Haniel unterstützt. Haniel ist übrigens, das muss man natürlich zu diesem Unternehmen sagen, auch als Equity-Unternehmen seit über 260 Jahren am Standort in Duisburg immer schon werteorientiert unterwegs gewesen. Ist ja ein Familienunternehmen, Family Equity. Die haben ganz, ganz viel für die Lebensqualität der Duisburger in Ruheort und in Duisburg selbst gemacht. Es ist so ein dieser paternalistische Kapitalismus, ne, den man heute vielleicht so im Rückblick, na ja, gut, paternalistisch, also eher patriarchalisch orientiert, aber immer auch mit Blick auf die eigenen Mitarbeitenden und auf das Ökosystem drumherum. Ne? Also haben wir da schon von den sogenannten, was hast du gesagt, Teufeln oder so, haben wir da schon die bessere Sorte, auf alle Fälle. Und auch nur mit solchen Unternehmen, ich meine, sich nur verkaufen, ne? Ein Unternehmen, das nur daran interessiert ist, Social oder Greenwashing zu machen, das wäre ein Fehler. Und es gibt solche Unternehmen sicherlich. Muss aber genau hingucken, aber wenn der Fit passt und bei Danone passt es über die Person von Emanuel Faber für den Yunus und für mich passt es hier mit dem Unternehmen Haniel, und natürlich den Stiftungen, die aber sowieso, glaube ich, vor jeder Kritik stehen.
Das ist sehr spannend, weil ich in einem alten Interview von dir den Satz gehört habe, wenn es darauf, also du bezogst dich darauf, auf dein erstes Social-Unternehmen, das du selbst gegründet hast in Afrika. Und sagtest den Satz, wenn es um Sozialunternehmen geht, da gibt es viele Worte im Raum. Und das war, weil du beschrieben hattest, dass du eben sehr viel Funding geraced hast für eure Zwecke und viele interessante Menschen kennengelernt hast, die Unterstützung signalisiert haben. Aber am Ende dann den Schritt zu gehen, es wirklich zu tun, ist nochmal was anderes.
Ja, ich weiß nicht genau, wann ich das gesagt habe, in welchem Zusammenhang. Aber Tatsache ist, dass ich natürlich, und das ist die Lernkurve, die ich machen musste, bis ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin, habe ich natürlich einige Projekte, die nicht weitergegangen sind, die nicht erfolgreich waren. Und am Anfang war ich tatsächlich auch ein rein purpose-driven, ne? Also selbst natürlich auch noch ohne unternehmerische Erfahrung. Ja? Ich war Angestellter, Manager, ja, okay, aber das ist was anderes, ne? Angestellter in einer Organisation zu sein, Manager als ein Unternehmer zu sein. Und ich habe sehr stark gedacht in diesen idealistischen Rausch, in dem ich war, ne? Also, und den Versprechungen geglaubt, der Vertreter großer, kraftvoller Unternehmen, ne? Einfach vertraut, dass sie ihre Versprechen auch einlösen. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall gewesen. So dass ich in einem Punkt sogar so lange einem Versprechen hinterhergelaufen war, dass das nicht eingelöst wurde, was mich dann praktisch auch ins Scheitern geführt hat, ne, mit dem Projekt in Afrika. Das, ne? 3 Jahre ging es gut. Am Ende fehlte uns dann tatsächlich die Zusage einer Foundation, einer der größten Banken Europas, die aber lange Zeit im Raum war. So, ja klar, und da musst du genau hingucken, das meine ich ja auch. Ne? Also man muss schon gucken, mit wem man es macht, aber das ist eben, ja, das lernt man.
Also dann habe ich für mich aus dem, was du jetzt gesagt hast, abgeleitet, dass es vielleicht hilft, auch wenn Unternehmen auch dann von den Sozialunternehmen lernen können und dieser Austausch, du hast vorhin gesagt, der bringt beide Seiten weiter, stattfindet. Und was denkst du, was können Unternehmen lernen von Sozialunternehmen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine bestimmte Affinität zum Problem haben muss, dass man eine Problemkompetenz entwickeln muss, das man lösen will. Und besten im sozialunternehmerischen Bereich ist, dass du auch, also, was meine ich mit Affinität? Das heißt also, dass du genug Kraft hast, dieses Problem auch zu lösen unter schwierigen Bedingungen und weniger in die Lösung verliebt bist, die dann da ist. Also es gibt ja viele Techies, die haben irgendwie eine Innovation entwickelt und so weiter und sie verlieben sich eigentlich in die technische Weiterentwicklung. Hilft aber den Menschen wenig. Eher vom Problem her und natürlich dann von den möglichen Kunden oder Betroffenen her denken. Ne? Wie kann man die konkrete Situation lösen? Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass mit der ersten Idee oft möglicherweise man zu kurz gesprungen ist. Da muss man auch in der Lage sein, sich davon wieder zu verabschieden. Also da sehr plastisch zu bleiben, offen zu bleiben und wirklich hinzugucken, taugt das was oder nicht? Das, ich glaube, etwas, was Sozialunternehmer auszeichnet, insbesondere weil es auch im Wesentlichen um soziale Innovationen geht.
Ich habe noch eine Frage zu dir persönlich, weil du ja Sozialunternehmer bist und sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig tust. Ich habe mir angeschaut, du bist jetzt eben Managing Director und Co-Founder von Antropia. Du bist auch immer noch bei Green Room. Du bist bei Managerfragen. Das ist sehr viel auf einmal. Ich habe gelernt, dass Startups vor allem eins können müssen, nämlich sich zu fokussieren. Beziehungsweise Gründerinnen und Gründer müssen sich fokussieren. Jetzt habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie dir das gelingt und ob du das auch unterschreibst oder ob sich vielleicht andere Chancen ergeben aus dem Nicht-Fokus.
Ja, also in der Startup-Phase sagen wir das ja selbst. Ne? Du musst irgendwann auch vom Sammler musst du auch zum Jäger werden. Ne? Also du musst dich zunehmend fokussieren. Ne? Das ist schon so. Aber du darfst nie den Blick verlieren, dir auch an weitere Optionen offen zu halten. Weil erstens kannst du scheitern, zweitens brauchst du möglicherweise Lösungen aus anderen Kontexten. Und wenn du da irgendwo noch involviert bist, dann ist das hilfreich. Mhm.
Wir laufen zeitlich so langsam auf das Ende zu, Dirk. Und ich möchte nochmal auf einen der ja, großen Stars der Szene zurückkommen, nämlich Steve Jobs, der Gründer von Apple. Der hat eine ganz bekannte Rede vor Stanford-Studenten gehalten. Kann man auf YouTube nachschauen, ist wirklich sehr beeindruckend, diese Rede. Und er hat mit diesen Studenten 3 Erfahrungen geteilt und ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du überlegst, welche 3 Erfahrungen möchtest du teilen und möchtest du unseren Hörern mitgeben aus deiner Biografie, aus deinem Leben, was du, also wo du glaubst, dass es wichtig ist, dass es anderen helfen kann?
Ja. Also mit Sicherheit, dass was mein Leben entscheidend geprägt hat, dass ich ausgetretene Pfade verlassen habe. Neue Wege gegangen bin und sie auch gesucht habe. Das war Nummer eins. Dass ich am besten und am schnellsten mich entwickle, wenn ich mit dem arbeite, was gerade da ist. Also mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Also sozusagen, was im Kühlschrank ist, daraus zu kochen, mit dem, was im Kühlschrank ist, ja.
Und nicht etwas zu zaubern.
Ja, ja, genau. Und dass ich einen für mich, und das war die schwierigste Lehre, die ich ziehen musste, wo ich auch erst gescheitert war, wo ich eben nicht richtig gehandelt hatte, aus Fehlern gelernt habe, dass einen Punkt zu definieren, was ist mein affordable loss? Was bin ich bereit, maximal zu verlieren, nicht zu gewinnen? Also nicht die Ziele danach auszurichten, was ich maximal gewinnen kann, sondern wo ist meine Grenze? Finanziell, aber auch andere. Wie viel private Kontakte bin ich bereit zu verbrennen? Wie viel bin ich bereit, mich selbst zu verbrennen? Also was ist mit meiner Familie? Wie stark darf die Belastung dort sein? Und wo ist eine Grenze erreicht? Und das muss ich wissen, damit ich einen Ausstiegspunkt habe, einen Exit habe, wenn ich merke, dass das nicht mehr gut ist.
Wow, das ist sehr beeindruckend. Das ist wirklich ziemlich cool, diese drei Punkte, die du da genannt hast. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts.
Ja, ich danke sehr. Es ist, man hat nicht oft die Gelegenheit, auch das eigene Tun zu reflektieren.
Ja, es war wirklich super spannend. Ganz herzlichen Dank, Dirk, für deinen Einblick in das soziale Unternehmertum, was du uns gegeben hast. Und danke auch, dass du so offen deine persönlichen Erlebnisse geschildert hast und dass du für uns dir die Zeit genommen hast.
Danke.
Vielen, vielen Dank, Dirk, für das tolle Gespräch. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Es war einiges dabei. Inspirierendes, Spannendes und zum Nachdenken anregendes. Die Podcast-Folge Nummer 1 vom New Social Economy Podcast ist jetzt beendet. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß und Freude beim Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir eine weitere Sozialunternehmerin oder einen Sozialunternehmer sprechen. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederhören.